Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, Kurt Hüpfner, der kompromisslose Künstler, und Karl Dantendorfer, der Galerist und Psychiater.
Brancusi hat mich immer fasziniert.
Konstantin Brancusi war ein rumänisch-französischer Objektkünstler, mit Matisse, Léger, Duchamp und Modigliani befreundet. Kurze Zeit arbeitete er für Rodin, meinte aber, dass unter einem so großen Baum nichts wachsen könne. Brancusi trat aus dem Schatten heraus. Beeinflusst von afrikanischer und rumänischer Volkskunst, fand er seinen eigenen Stil, schuf große Kunst. Kurt Hüpfner faszinierte die Zeit seines Lebens.
Ja, das stimmt. Das war eigentlich der Einfluss der Afrikaner, die ja aus Holz geschnitzt haben. Das ist ja nicht zum Rundherum gehen. Und mich hat das nämlich insofern fasziniert, wie wenn sie heute einen Christus nehmen machen, als Plastik. Ja. Den mache ich auch nicht, dass man rundherum geht und ihn von hinten anschaut. Ja. Den soll man auch nur von vorne anschauen. Also das hat mich fasziniert und das war einer der Gründe, warum ich mich mit denen dann beschäftigt habe.
Als Brancusi sich bereits in der Kunstwelt einen Namen gemacht hatte, wurde Kurt Hüpfner in das Wiener Facharbeitermilieu hineingeboren. Es war eine Jugend im Schatten der Angst im Wien der Nachkriegszeit. Die Eltern standen dem Nationalsozialismus abweisend gegenüber. Die Mutter weiß, die Kinderlandverschickung ihres Sohnes zu verhindern. Dadurch entging der 1930 Geborene der Umerziehung durch das Führungskader der Hitlerjugend. Kurt wächst in Luftschutzkellern und in der zerbombten Wohnung seiner Eltern auf. Dieses Wien wird für ihn und seine Altersgenossen zum Abenteuerspielplatz. Das surreal-absurde Erlebnisumfeld prägt sich tief in sein Gedächtnis ein, wird sein künstlerisches Schaffen bestimmen. Aber nicht nur dieses bildhafte Wien prägte seine Jugend. Kurt Hüpfner gelang es, trotz chaotischer Lebensverhältnisse intakte Kulturinstitutionen zu besuchen, sich Bücher auszuborgen.
Ja, schauen Sie, die Information war ja nach dem Krieg, die war ja 0,0. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? Und die jüngere Verwandte, die hat den Lexikon nicht mehr wollen, was ich das wollen, 47 oder sowas, und hat mir den geschenkt. Und da war Albo Munk, diese drei Mädchen drin, da habe ich das erste Mal so Munk das gesehen. Ja? Und der hat mich sofort fasziniert. Und dann kam noch der Van Gogh dazu. Und so, ja, mit solchen rudimentären Resten, ja. Da hat sich bei mir das entfacht, diese Vorliebe für Kunst.
Früh hat Kurt Hüpfner auch Strindberg für sich entdeckt, taucht in eine Parallelwelt ein. Die Ausbildung zum Gebrauchsgrafiker war sein Kompromiss, einen formellen Schulabschluss zu machen, und diente der Beruhigung seiner Eltern. Der Sohn, so hofften sie, könne so einen Brotberuf ausüben.
Ja, aber erfolglos. Ich bin auf die Grafische gegangen und habe mir gesagt, da musst du was verdienen. Ja? Und da bin ich dorthin gekommen. Und dort hat man müssen Schrift machen und was weiß ich, so Plakate und so. Sie müssen denken, das war 47. Na, das war eine Katastrophe, muss ich sagen. Da sind auch vom Militär noch zurückgekommen, die dann da umgesattelt sind und Grafiker geworden sind. Und so. Und diese Leute waren ja alle so vom Dritten Reich angekränkelt, ja. Ich will nicht sagen, dass ich ein Antifaschist war, aber ich habe mit den Leuten natürlich überhaupt nichts anfangen können. Ja. Und da ist natürlich eine Feindschaft entstanden, so weit, dass man sie nicht einmal mehr gegrüßt hat und was weiß ich alles. Ja. Die heutige Grafische ist ja ganz anders, ja, die kann man nicht vergleichen. Aber nach dem Krieg war das leider so.
Kurt Hüpfner war Außenseiter, getrieben von Bildungshunger und künstlerischer Entfaltung. Bis zu diesem Interview im Frühjahr 2022 hat sich daran nichts geändert. Myrre Salzmann hat einen Werkkatalog mit der Lebensbeschreibung des Künstlers herausgegeben. Darin beschreibt der Kunsthistoriker und Kunstpädagoge Dr. Peter Stasny ausführlich Werk und Leben von Kurt Hüpfner. In diesem Wissensart-Podcast kommt der 92-Jährige selbst zu Wort und erzählt über seinen künstlerischen Lebensweg, erzählt, wie er sich dem Kunstbetrieb entzogen hat und sich selbst treu geblieben ist. Er habe, so sagt er, nur für sich selbst gearbeitet.
nur für mich selbst. Dann bin ich immer älter geworden und dann habe ich gedacht, naja, wenn du dich jetzt nicht kümmerst, dann landet das Ganze in einem Müllcontainer. Ja? Weil mich kennt ja kein Mensch nicht.
Sie haben ja dann eine tolle Ausstellung im Belvedere im 21er Haus gehabt.
Ja.
Was hat das bedeutet für Sie?
Naja, wissen Sie, ich will nicht undankbar sein, aber künstlerisch war es mir gar nichts. Nichts. 0,0.
Waren Sie nicht ein bisschen stolz auf sich selbst auch?
Naja, schauen Sie, wenn man Sachen macht, die man nicht bewusst macht. Ja? Ich habe ja keinen Strich gemacht, den ich bewusst gemacht habe. Ich habe zum Beispiel angefangen, was ich um 2 Uhr Nachmittag mit dem Malen, ja. Und dann was ist 3, dann also zum Dämmern angefangen und so. Und zwar immer nur ganz mit der Nase auf der Leinwand, weil sie nie das kontrollieren, das Ganze, ja. Ich habe mir nie gewusst, was ich mache, ja. Und wenn das dann fertig war, so habe ich es dann gemacht und habe gewusst, aha, weil länger wie ein Nachmittag habe ich nicht gebraucht. Ja, das hat müssen in einem Nachmittag, in einem Zug fertig sein, ja. Und da weiß man ja nicht, was man tut. Ja. Wissen Sie, genauso ist ja für mich die Technik, die malerische Technik, besteht nicht, indem man da jetzt die alte Meister nachmacht oder so, weil das ist auch Verdienst für und ich will nichts dagegen haben, ja. Aber für mich war es nicht tauglich, ja.
Ist das bei den Skulpturen ähnlich gewesen?
Ja. Das ist so ähnlich.
Aus welchem Material haben Sie die Skulpturen gemacht?
Entweder Gips oder Holz. Natürlich, mit Gips geht es schneller, weil das kann man leichter abschauen. Holz braucht länger, ja. Aber handwerklich habe ich ja fast keine Ahnung gehabt davon, ja. Und zwar habe ich das ja so gemacht, wenn das Gips war. Da habe ich mir einen Karton besorgt, wenn man Großmarkt, so einen viereckigen, ja. Den habe ich mit Gips angefüllt, dass ich einen Quader gehabt habe. Und aus dem Quader habe ich das dann herausgemeißelt. Also ich habe das nicht so mit den Fingern. Ja, wenn ich mit Ton gearbeitet habe, das ist ja wieder was anderes. Aber Gips ist eigentlich wie wenn ich mit einem Stein arbeiten. Weißt du, genau so. Und man sagt natürlich ganz einfach, naja, mit Gips, das ist einfach, wenn du dich erst ein bisschen wieder ein Gips dazu. Das ist nicht wahr. Also bei mir war das nicht so. Ich habe müssen an jeden schlagen müssen mit den Hammer und überlegen, weil wenn ich mich armigiert habe, das kann man nicht ersetzen. Verstehen Sie, dann habe ich das müssen wegschmeißen. Das Normalste ist, dann gibt es auch irgendwas drauf und besser das halt aus. Das ist nicht gegangen. Da habe ich das ganze Gefühl für Balance und alles verloren, ja. Und beim Holzen, da muss man sich sowieso aufpassen, ja. Da kann man zwar auch was leimen und dazu picken und so, aber das habe ich nie gemacht. Natürlich, bei einer Plastik braucht man länger als wie ein Nachmittag, das ist klar, schon rein technisch, nicht?
Man schrieb bereits die 1970er Jahre und Kurt Hüpfner hatte einen gänzlich individuellen Stil entwickelt, magische Geschöpfe erschaffen, von denen jedes eine eigene Geschichte erzählt.
Ich habe eigentlich zuerst gemalt und dann bin ich auf Plastik übergegangen. Das Taktile, das hat mich angezogen, weil gerade die Malerei ist von mir aus gesehen, spürt man es ja nicht, ja. Aber plötzlich, der Plastik, das hat noch was in der Hand, das ist taktil, ja. Das hat mich natürlich angezogen.
Haben Sie da jemanden gehabt, der Sie inspiriert hat?
Ja, mich hat damals sehr beeindruckt, der Brancusi zum Beispiel, ja. Der hat mich sehr beeindruckt. Der war eigentlich der Hauptmeister von mir, obwohl er wenig Verwandtschaft gehabt hat. Aber er war doch abstrakt.
Gab es sonst auch noch Künstler, die Sie faszinierten?
Der Großmeister war für mich der Matisse. Der war ja sehr methodisch. Zum Beispiel die Federzeichnungen, die er da gemacht hat, nur die Linien, das hat mich natürlich begeistert. Ja. Die waren ja so, dass der vorher das mit Kohle gemacht hat, das hat er, weiß ich, 50 Mal weggewischt, das Papier war schon ganz dreckig. Und dann hat er diese paar Linien, die hat er sich gemerkt, und dann hat er die Feder genommen und so das Ganze von anderem Papier noch einmal gezeichnet. Ja. Also das war dann seine Methode. Ja. Das ist eine ganz andere Methode wie von Picasso oder sonst andere, ja, die ja ganz anders gearbeitet haben. Aber der Matisse war für mich, ist auch heute noch, ja, handwerklich, ist er für mich eine Größe. Ja. Nehmen wir ein Schwarz. Ja. Sie nehmen eine schwarze Farbe und schmieren sie auf eine weiße Leinwand. Ja. Und Sie werden merken, dass das komischerweise eine Leichtkraft entwickelt. Während wenn Sie das schwarz übermalen, da bringen Sie keine Leichtkraft mehr zusammen. Und der hat ja diese Bilder, die am ersten Punkt natürlich primitiv sind, weil er Fläche gemalt hat mit einem breiten Pinsel, ja, die sind für mich handwerklich an die Spitze. Und zwar bis heute noch.
Sie haben auch Van Gogh erwähnt.
Naja, natürlich, Van Gogh, das ist es ganz klar. Cézanne, ja, den hat man das erste Mal in 47er Jahren, da hat es eine französische Ausstellung gegeben. Ein französischer Mal, mit noch heutigen Begriff, wäre die armselig gewesen. Es waren ja nicht viele Sachen, nicht die Hauptwerke, ja. Aber für damals war das eine Sensation. Und da waren auch von Van Gogh natürlich Sachen, das Zimmer und das hat mich sehr beeindruckt. Und da möchte ich noch was dazu sagen. Das, was mich stilistisch natürlich geprägt hat, das war während dem Krieg. Und zwar nicht jetzt, was ich da so, als Soldat war ich ja nie. Ich bin da gerade noch durchgerutscht, ja, mit 15 Jahren. Ja. Aber es war das, verstehen Sie, was mich interessiert hat an den, Wien ist ja bombardiert worden, wir hatten ja Luftangriffe, ja. Aber mir hat auch nie interessiert, oder hätte das wiederholt, irgendein, obwohl ich selbst das Haus, wo ich drin war, getroffen war und so. Das hat mich nicht interessiert. Was mich interessiert hat, war vorher. Verstehen Sie? Wenn der Alarm, da waren die Straßen ganz leer und kein Mensch war auf der Straße, das hat mich fasziniert. Genauso wie bei einem Kriminalfilm interessiert mich eigentlich nicht die Story oder was, sondern das, was nachher ist, das hat mich interessiert. Und im Krieg, man darf ja auch nicht vergessen, ich war ja auch in einem Luftschutzkeller, da sind ja andere Leute auch noch gewesen. Ja. Und also so ein, das sehr entscheidend war für meine Ästhetik, wenn dann natürlich die Bomben gefallen sind und dann sind die Leute natürlich, haben sie aufs Dreieck gehabt und dann, das hatte ich unästhetisch empfunden. Ich wollte das nicht. Ich hätte diese Leute am liebsten umgebracht, weil sie mich gestört haben. Also das, ich weiß nicht wieso, aber es war so. Was mich interessiert hat, war eigentlich das, was nicht ist, das Außerpersönliche. Ja, das hat mich interessiert. Dieses Fluidum, und das ist auch bei dem Valladolid in seinen Bildern, diese Loire-Landschaften besonders stark, ja, diese Ufer. Ja. Da glaubt man ja, was ist da irgendwas passiert? Das passiert was. Es passiert aber nichts. Das war eine entscheidende ästhetische Erkenntnis, dass natürlich nicht die Action das Wesentliche ist, sondern was vorher danach, was vorher ist. Eine Ahnung des Kommenden, ja, wenn es noch so schrecklich ist, aber ohne bildliche Entsprechung. Ich habe mir das nicht ausgemalt, dass die Leute da jetzt da Angst haben oder was hier oder was kriechen müssen und so. Das hat mich nicht interessiert. Mich interessiert eigentlich nur diese Momente vorher, die absolut leer waren. Bei Valladolid ist das besonders stark zum Vorschein gekommen. Cézanne hat solche leeren Sachen, ja. Van Gogh in seine besten Sachen auch. Ja, das hat mich interessiert. Schauen Sie, wie ich angefangen habe, da habe ich Zeichnungen gemacht und die haben mich aber nicht befriedigt. Das war nichts. Und dann, erst nach einer Weile, ja, nachdem ich ja 10, 15 so Zeichnungen gemacht habe, dann habe ich mir eine aufgekommen und habe mir gefragt, warum reservierst du diese Zeichnung? Ja? Und das war ganz klar. Ich habe nicht gewusst, dass ich das mache. Verstehen Sie? Man hat ja bestimmte Vorstellungen. Wenn Sie einen Zeichenstift in der Hand haben, sagen Sie, na, ich will am Fenster zeichnen oder was weiß denn hier irgendwas. Ja.
Also Sie haben es einfach genau. Ganz im Flow laufen lassen.
Genau.
Sie
ja.
Intuitiv sich
und dann später bin ich dann drauf gekommen, wenn Castaneda, da gab es einen Ausdruck, zum Beispiel den inneren Monolog einstellen, dass das Wesentliche ist. Der Castaneda, mit dem ist wieder erschienen, ist mir sehr beeindruckt. Und das war eigentlich etwas, was ja bestimmend war. Schauen Sie, es war ja auch so, wenn ich zum Beispiel ein Bild, ich habe nie an einem Bild länger als ein Nachmittag gearbeitet. Das ist ein bisschen fertig sein. Ja. Ich habe am Mittag angefangen, ja, und habe dann Ab und zu so, dass ich nicht einen Strich gemacht habe, dann zurückgegangen bin, ob das beurteilt, ja, das kannst du lassen, dann kommst du der nächste Strich und das so zusammen. Sondern es muss in einen Zug gehen, ohne dass ich das kontrollieren kann. Das war wesentlich.
Peter Stassny schreibt im bereits erwähnten Band mit Werken von und Texten zu Kurt Hüpfner, dass das Aufbrechen traditioneller Repräsentationszeichen und Wertsysteme in der Kunstavantgarde Anfang der 70er Jahre Hüpfners bereits problematisches Verhältnis zur Wirklichkeit nur noch verschärft zu haben schien. In diese Zeit gehört auch die Bobart.
Ja, das mit dem Bobart, das gab es damals im Museum, eine Ausstellung Bobart. Im 20er-Haus. Und das war natürlich für mich insofern eine Sensation, weil das erste Mal gesehen hat, dass ich, da kann man sich das mischen, nur einen alten Meister mit einem modernen, das ist nicht stilistisch festgelegt. Wissen Sie, kein Stil, das hat mich angezogen. Weil dann Stil verpflichtet, das war nichts für mich.
Das Faszinierende am Kurt Hüpfner ist, dass ich bei ihm von Anfang an den Eindruck habe, und je länger ich ihn kenne, desto mehr ist dieser Eindruck gefestigt, dass bei ihm die Kunst tatsächlich aus einer Form von unterbewusster Bereitschaft herauskommt.
Universitätsdozent Dr. Karl Dantendörfer, Galerist, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie in eigener Praxis, zu Kurt Hüpfner.
Er muss arbeiten, er braucht keinen Auftraggeber, er braucht kein Ziel. Er hat mit seiner Kunst, soweit ich es beurteilen kann, nie irgendein kommerzielles Ziel verfolgt. Und wie er gesagt hat zuerst, er hat halt überlegt, wenn seine Kunst niemand findet, dann wird sie halt weggeworfen werden. Er hat für sich gearbeitet und aus sich heraus. Und das ist das unglaublich Faszinierende.
Kurt Hüpfner.
Mit den Herrn Dantendörfer verfolgen. Das Ganze war eine Galerie, die eigentlich dazu da war, dass sie zum Beispiel Künstler, die aus irgendwelchen Gründen aus der Bahn geworfen sind, das ist keine psychische Erkrankung oder sonst irgendwas, dass man denen wieder helfen wollte zu ihrer normalen Laufbahn. Ja, das war der Zweck von dem Ganzen. Und die hatten einen Leiter, das war Rapole Czechowiak, und der hat das eigentlich in die Wege geleitet, die Bekanntschaft mit den Dantendörfer. Sag ich, ja, wie soll ich mit denen in Kontakt kommen? Ich sage, ja, das sagst du. Psychose, jeder hat heute Psychose. Und so bin ich hingekommen. Und so hat er geplaudert, wie der gesagt hat, der hat Tanten dürfen. Also, was Sie da erzählen, das ist ein bisschen, was wollen Sie wirklich von mir? Ja, und da habe ich Fotos gehabt von Plastiken und Bildern und habe ihm die gezeigt und die haben ihm gefallen. Und damit ist das Ganze, weil eigentlich der Czechowiak und der Professor Dantendörfer, wir waren eigentlich die Urväter, ja, von mir, ja.
Also ich korrigiere, ich habe sicher nicht gesagt, dass irgendwas am Kurt Hüpfner absurd wäre, sondern absurd war, dass er versucht hat, zuerst zu sagen, er leidet an einer Psychose. Also ich habe selten einen gesunderen Menschen kennengelernt als den Kurt Hüpfner. Eine Psychose hat er sicher nie gehabt und deswegen habe ich gesagt, er passt natürlich und er hat damals natürlich prinzipiell nicht unbedingt in eine Art Brütgalerie gepasst, weil das, was er macht, ist nicht Art Brüt. Aber wir haben uns dann ganz schnell darauf geeinigt, dass wir ihn großartig finden, auch wenn er nicht psychisch krank ist, und das war dann der Beginn unserer Freundschaft.
Eine Freundschaft, die zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Werk von Kurt Hüpfner seitens Karl Dantendörfers geführt hat und zu einem Symposium im Schloss Eigen in Salzburg. Kurt Hüpfner hat dafür seinen Lebenslauf verfasst, der, Zitat, für Plausibilität einer abseitigen Existenz sorgen soll. Geboren 1930 in Wien. Obwohl das Interesse der Malerei gilt, Besuch der grafischen Lehr- und Versuchsanstalt, komme ich bald zu der Einsicht, als Gebrauchsgrafiker nie Fuß fassen zu können. Schriftphobie. Frisst in der Folge das Dasein als Zeitschriftenillustrator und Karikaturist. Gelegentlich auch als Hilfsarbeiter. Als sich Anfang der 60er Jahre die finanzielle Situation bessert, erwacht der alte Ehrgeiz wieder. Unter anderem malte ich ein Bild, 128 mal 128 Zentimeter groß, weiß und leer. Die krankhafte Verstiegenheit des Winters. Von da ab hätte ich am liebsten bis in alle Ewigkeit leere weiße Bilder gemalt, der Zangenbewegung vom Fleisch und Bein entzogen. Die Malerei war kein fliegender Teppich mehr, auf dem man reisen konnte, sondern ein Begräbnisplatz für Farbe und Linien. Nun, sich kein Bild zu machen, setzt voraus, mit der Würde der Anonymität ausgestattet zu sein. Ich lag in meinem Zimmer auf dem Bett, blattgedrückt wie eine Wanze von den Tatsachen. Die Dinge schwitzen Langeweile aus, die Konturen waren schweißnass, wie ausgequetscht, und dieses unübersehbare Feld der Langeweile präsentierte sich Tag für Tag. Nach einer gewissen Zeit wuchs eine Art Flaum auf der Haut, trocknete aus und verkrustete. Ich war sozusagen eingegipst in die Gegenwart wie ein Vogel in seinem Ei, und ich begann, die Welt nach einem schwachen Punkt abzuklopfen. Der Not gehorchend verlegte ich mich auf den Diebstahl von Bauholz. Jeder wahre Künstler ist ein Dieb. Mir blieb kein anderer Ausweg, als einen gestohlenen Holzpfosten, in dem sich Weisheit verewigt hatte, blind wie eine Fledermaus zu einem Fetisch zusammenzuhacken, dabei ganz Ohr, nur von Schallwellen dirigiert. Mit Seegras aus einer gestohlenen Matratze komplettiert und mit bemalten Wäschefetzen auf Rahmen genagelt, verfügte ich nach einer gewissen Zeitspanne über eine Anzahl von Bildwerken, darunter auch Omen. Ein Omen ist das Los, das uns zuteil wird, unverknüpft mit der argumentativen Beweiskraft des reflektierenden Bewusstseins, das substanziell nicht verwertbar ist. Neubeginn mit Naturstudien und nach Modell, um nicht mehr den Depressionen ausgeliefert zu sein. Erfahrung mit automatischen Zeichnungen, einer Praxis, die auch in der Zukunft beibehalten wird. Verfertigung im Winter 1962-63 der ersten Plastik aus Gips kombiniert mit Seegras. In der Folge entstehen eine Reihe von bemalten Holzreliefs. Anfang der 70er Jahre Kontakt mit der Galerie in der Blutgasse, welche in der Folge eines Wechsels in der Leitung im Sand verläuft. Hänge alle Bestrebungen an den Nagel, werde Hilfsarbeiter und schließlich Privatchauffeur. Schlittere in immer ärgere Depressionen, quittiere nach einem Jahr den Dienst und unternehme einen neuen Anlauf, wieder mit Naturstudien, der sich allerdings als sehr schwierig gestaltet. Die Geldfrage spielt wieder eine Rolle. Malerei intensiv ausgeübt war zu teuer. Konzeptart kostete fast nichts, stellte sich aber als Holzweg heraus. Blieb die Verfertigung fetischartiger Figuren aus Bauholzresten, Seegras und Vogelfedern. Auch Gips kam in Frage. Um 1980 weniger Depressionen, die Malerei beginnt wieder eine Rolle zu spielen. Anstelle von Abfallholzfetischen tritt die Lindenholzskulptur und die Imitationen von Steinbildhauerarbeiten durch Herausschlagen von Figuren aus gegossenen Gipsblöcken. Anfang der 90er Jahre beenden Beschwerden der Nachbarn wegen Lärmbelästigung diese Periode und zwangen zu einer lautloseren Beschäftigung, Hinwendung zur Malerei und zum Modellieren in Ton. Wenn Kunst beschreibbar ist, wird sie an das Fußende des Bettes gekettet, wo das Wort missbraucht wird. Die Ideologie brütet ein Windei. Aber ich engagiere mich nicht. Ich habe meine Götzen gefunden, die dem Nichts seine Tarnkappe entreißen und als Wirklichkeit bloßstellen. Dies zur gefälligen Beachtung bei entsprechender Nachsicht.
Kurt, du sagst, ich habe immer versucht, nicht zu sein.
Ja, das stimmt.
Da fällt mir noch was dazu ein. Du hast Castaneda zitiert und sagt, den inneren Dialog einstellen, was ja im Prinzip nichts anderes ist, als was das Ziel der Zen-Meditation und des Zen-Buddhismus ist. Die versuchen ja auch, das Denken unter Anführungszeichen auszuschalten. Und du hast mir ja immer von deiner Faszination für die Zen-Malerei erzählt.
Das wollte ich Ihnen noch sagen. Natürlich habe ich den Kubin bewundert und so alles. Wir waren nicht beeinflusst von denen. Und da war dann eine Ausstellung, eine Zehnmalerei von zu Pöpfners und zu Mönchen, die da Berufszeichnungen gemacht haben. Und da hast du gesagt, das ist das, was mich eigentlich will. Also ich bin überhaupt von den Asiaten ja sehr beeindruckt. Sie müssen uns bedenken, die haben ja auf Papier gearbeitet, da können sie sich nicht irren. Mit der Öfen, da können sie wegkratzen und drüber malen. Das können sie da nicht. Und die haben riesen Landschaften, große Landschaften, ja. Und da steht jeder Strich. Das ist eine Konzentration, die habe ich immer bewundert. Und das tue ich bis heute noch.
Wir haben ja sehr viel über Literatur auch gesprochen. Und Kurt Hüpfner ist einer der belesensten Menschen, die es gibt. Also, wenn Sie da schauen, und dann gibt es noch ein Atelier, das voll ist bis zur Decke mit Büchern. Ich habe viele Dinge auch erst durch Kurt kennengelernt, auch literarisch. Andererseits, was mich freut, ist, ich habe es geschafft, ihm James Joyce nahe zu bringen. Und vielleicht möchtest du was zum James Joyce sagen.
Den Ulysses, ich habe einmal gelesen, da hat er sich so Notizen gemacht, der Joyce, also privat, wo er nur so Wörter aufgeschrieben hat. Und diese Wörter waren für ihn Epiphanien. Das ist ein Begriff, er kommt von den englischen Lyriker Shelley, der gesagt hat, das Wort soll so sein wie ein glühendes Stück Holz, das man in die Höhe drauf bläst, dann glüht es auf und dann verlöscht es wieder. Und das ist die Epiphanie. Und in jedem Gedicht, jedem Ding, was es gibt, gibt es solche Momente, ja, wo das aufleuchtet und dann wieder vergeht. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, na, also um den Joyce, du machst lieber einen Umweg, weil sonst dann kommst du in ein Vorwasser hinein. Das hat natürlich nicht gestimmt. Und ich bin dann erst durch den Herrn Professor Dantendorfer, der mir gesagt hat, jetzt kaufen Sie nicht den Ulis einmal und kommentiert. Und da habe ich mir natürlich das anders gesehen.
Haben Sie selbst auch geschrieben?
Ja, ich habe ununterbrochen geschrieben. Schauen Sie, mein Werk ist ja nicht so umfangreich. Und Sie dürfen jetzt ja nicht vorstellen, wenn ich sage, ich habe da geschrieben, dass ich da was ich was. Für mich ist ja alles ziemlich schmal und reduziert, weil man Bibel ist reduzieren, ja. Streichen. Also dazu schreiben oder zeichnen, habe ich nie gemacht. Ja, wenn ich was weggradieren oder so, das ist schon, wenn es mich gestört hat. Aber sonst habe ich eine Zeichnung so lassen, wie ich es gemacht habe. Das Wesentliche ist die Reduktion, nicht?
Karl Dantendorfer.
Glücklicherweise ist ja das malerische und plastische Werk schon gut dokumentiert. Das Werkverzeichnis ist ja im Belvedere online verfügbar, aber es gibt mehrere tausend Seiten Handschrift von Kurt Hüpfner, die noch überhaupt nicht bearbeitet sind und wo ich hoffe, sich in absehbarer Zeit Kunsthistorikerinnen beginnen dafür zu interessieren. Wir suchen noch Freiwillige. Das geht von Magisterarbeiten über Doktorarbeiten bis hin zu Habilitationen vom Umfang her. Und also ich habe ein bisschen einen Überblick, ohne das beurteilen zu können, aber es sind unglaublich faszinierende Texte.
Das Schriftliche, das ist eigentlich entstanden, ohne dass ich es wollte. Ich habe eigentlich angefangen mit einem Bleistift und Papier genommen und habe gewartet, was passiert. Und ich bin ja früh aufstehen müssen, schon um 7 in der Früh. Ja. Und da ist natürlich meistens ist eine Schrift rausgekommen. Das hat mich meistens zuerst überhaupt nicht befriedigt. Da habe ich mir gedacht, ja, was ist denn machen, wenn da nichts anderes in dir drin ist. Und habe das dann natürlich systematisiert mit einem gewissen Grad. Ja.
Das alles autodidaktisch?
Ja, natürlich, ja.
Kurt Hüpfner, der kompromisslose Künstler, und sein Galerist Karl Dantendorfer im Gespräch für Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint.
Das ist nichts verschwinden, das ist natürlich von mir eine Obsession.
Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.